Herr, wir bitten, dass du uns unterweist heute Abend und zeigst, wie wir aller Diener sein können. Wir haben dieses Thema schon mehrmals gehabt, aber es ist so eine inhaltsreiche Stelle. Und wir bitten, dass wir sehr viel daraus bekommen. Sicherlich werden wir nicht alles aus dieser Stelle heraus schöpfen können, aber wir bitten, dass wir schon einiges hervorholen aus den Tiefen deines Wortes. Gib uns dazu bitte Gnade, und auch wenn wir später beten, dass wir wirklich beten. Also nicht nur unser Gewissen irgendwie beschwichtigen und denken, okay, wir haben lang genug gebetet, wir sind geistlich. Nein, Herr, hilf uns, dass wir wirklich Gnade holen für die Bedürfnisse unserer Geschwister und der Welt und der Politiker und vieler anderen Belange auch. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Okay, wir freuen uns, einige zu sehen, die am Sonntag nicht da waren. Thomas und Lynette und Samuel und Lothar und Rosemarie. Wow, also ihr habt den Stab von den anderen bekommen und die anderen sind alle weggeblieben oder was? Aber nee, vielleicht kommen noch einige rein. Lasst uns unsere Bibeln jetzt aufschlagen zu Markus 9. Markus Kapitel 9. Ich möchte die Verse lesen ab Vers 33 bis 41. 33 bis 41 haben wir schon in anderen Wochen gelesen, aber lasst uns beginnen. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, und das ist jetzt Beispiel 1. Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Und dann gibt uns der Heilige Geist ein zweites Beispiel, Vers 38. Johannes aber antwortete ihm und sprach: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Und wir konzentrieren uns heute Abend auf die Verse 38 bis 41. Bevor wir aber damit beginnen, möchte ich auch anknüpfen, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Es war mir nicht in die Gedanken gekommen, dass man vielleicht an die Adoption denken könnte. Aber sagen wir nicht ein angenommenes Kind, wenn man adoptiert. Und hier heißt es, wer ein Kind, ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen. Wir betrachten seit wenigen Wochen aus Markus 9 den Geist des Ehrgeizes oder der Eifersucht. Die Jungen stritten sich darüber, wer der Erste sei. Der Herr Jesus definierte, was es wirklich heißt, der Erste zu sein. Es heißt, der Letzte zu sein, es heißt, aller Diener zu sein. Aber wem soll man dienen? Hinter wem sollte man der Letzte sein? Wer wäre für dich der Letzte? Habt ihr euch da darüber Gedanken gemacht? Ich meine jetzt aus eurer Natur, aus der menschlichen Natur heraus. Sagt's mir bitte nicht, das wäre peinlich. Aber gibt es jemanden, woran du nicht denken würdest, wenn es um Dienen geht? Und in der Gesellschaft waren die Kinder ganz unten in der Rangliste. Und das haben wir letztes Mal betrachtet, wer ein Kind annimmt in Jesu Namen. Aber das bedeutet nicht, dass man ein Kind adoptiert. Müsste uns eigentlich klar sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Organisation, ich habe nicht recherchiert, also wenn es wirklich der Fall ist und wenn ihr eine Webseite aufschlagt und da steht dieser Vers, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der hat mich aufgenommen, dann wusste ich es wirklich nicht, aber so etwas wird schon getan mit der Bibel. Und es bedeutet nicht, dass man ein Kind adoptiert. Natürlich könnte man den Dienst aus der Theorie und in die Praxis setzen, indem man Kinder annimmt. Aber dies ist nicht das, was der Herr damit meinte, als er ein Kind nahm und es als Gegenstandslektion gebrauchte. Wie wissen wir das? Also ich denke, es liegt auf der Hand, dass der Herr Jesus Christus dieses Kind nicht in dem Moment adoptiert hat. Und das haben auch seine Jünger nicht getan, denn sie waren weiterhin seine Nachfolger. Ein paar waren verheiratet oder haben später geheiratet, denn Paulus sagt, hätte ich kein Recht darauf, das zu tun, wie es andere taten? Aber ich glaube nicht, dass sie das Kind oder irgendein Kind gleich adoptiert haben. Es gibt in der Geschichte nichts, was uns wissen lassen würde, dass das Kind nicht an seine Eltern zurückgegeben wurde, vorausgesetzt, sie waren da. Also ich könnte mir vorstellen, dass Mutti sagt, Papa ist bei der Arbeit und ich habe gehört, Jesus ist in der Nähe, also geh mal und höre ihn, er ist ein sehr guter Lehrer. Und dass ein Kind vielleicht gerufen wurde, wo seine Eltern nicht anwesend waren. Aber nur weil es in dem deutschen Sprachraum den Begriff angenommenes Kind geben könnte für Adoptivkind, bedeutet aber nicht, dass es das in der griechischen Sprache bedeutet. Jedes Kind sollte ein angenommenes Kind sein. Vielleicht ist nicht jedes Kind ein gewolltes Kind ursprünglich gewesen. Aber ich hoffe, jedes Kind ist gewollt und jedes Kind, aber wir wissen, es ist nicht immer der Fall. Nicht jedes Kind ist angenommen. Nicht jedes Kind ist gewollt. Von Jesus schon, hoffentlich von uns und am liebsten auch von der Gesellschaft. Aber nicht jedes Kind wird ein Adoptivkind sein. Wir nehmen einen Brief an, aber wir adoptieren den Brief nicht. In Johannes 1 heißt es, er kam zu seinem Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an oder nahmen ihn nicht auf. Natürlich ist die Rede da nicht davon, dass man Jesus adoptiert. Und der Begriff in der Bibel, Adoption, huia, hat mit Sohn und Thesia, nehme ich an, annehmen, aber das habe ich nicht nachgeschaut und ich bin mit diesem Wort nicht so vertraut. Aber es hatte eine andere Bedeutung oft in dem ersten Jahrhundert. Wir wollen nicht denken, dass jeder Gläubige ein Adoptivkind ist. In der Bibel ist die Rede eigentlich davon, dass ein Mensch von Gott gezeugt ist. Das ist manchmal nicht in unserer Bibelübersetzung klar, aber es heißt, dass wir von Gott gezeugt sind. Meistens tut man das Wort aus Gott geboren, obwohl es ein anderes Wort ist, das Wort für Zeugen. Aber wenn ein Kind oder ja, wenn ein Kind später mündig wird, dann gibt es manchmal eine Zeremonie. Damals hat es die Zeremonie in manchen Kulturen gegeben. Und lange musste das Kind auf die Vorrechte des Erben verzichten. Es war einfach zu jung dafür. Es wäre dumm gewesen, wenn, sagen wir, ein fünfjähriges Kind alle Rechte gehabt hätte. Es ist das Erbe, aber bekommt die Erbe nicht, bis es volljährig ist. Und dann gibt es diese, in der damaligen römischen Kultur hat es dann eine Feier gegeben und das Kind galt als adoptiert. Aber das war ein Kind, das von dem Vater gezeugt wurde. Es hat nicht damit zu tun, dass es ein fremdes Kind war und angenommen von einem Vater, der nicht der genetische Vater war, sagen wir es so. Da kann man auch in Römer 8, Vers 23 ist die Rede davon, dass wir darauf warten, auf die Adoption und dann, Bindestrich, die Erlösung unseres Leibes. Römer 8, 23. Und unser Leib ist noch nicht erlöst in dem Sinne. Wir haben noch nicht unser verherrlichtes Leben oder unseren verherrlichten Leib. Das werden wir aber später haben. Und wir sehnen uns so sehr darauf. Wir leiden in diesem Leib. Und die Natur stöhnt. Und der Heilige Geist stöhnt. Wir stöhnen alle. Und wir freuen uns auf die Adoption. Und das, obwohl wir bereits Kinder Gottes sind. Okay, das war eine lange Einleitung. Und jetzt gehen wir zu dem zweiten Beispiel über, das wir eigentlich für heute Abend aufgehoben hatten. Jetzt sehen wir die Großmut auf einer kirchlichen Ebene oder Gemeindeebene. Obwohl ich sofort einräumen möchte, und vielleicht habe ich das am Ende der letzten Bibelstunde erwähnt, noch hat es zu dieser Zeit die Gemeinde nicht gegeben. Die Geburtsstunde der Gemeinde ist Apostelgeschichte 2. Johannes gehörte nicht zu der Gemeinde, Johannes der Täufer. Jesus sagte Matthäus 16, 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Und jetzt gibt es die Gemeinde. Und doch hat es damals Gläubige gegeben. Die Jünger waren gläubig. Größtenteils, also bis auf Judas. Und es gab auch andere an Jesus Gläubige, wie es jetzt der Fall ist. Wir haben ein Novum, es ist ein Geheimnis, das gelüftet wurde. Es ist eine andere Zeitepoche, unter anderen Umständen. Aber beide dieser Beispiele sind vom Heiligen Geist gebraucht worden, um die Demut, um den Dienst zu veranschaulichen, seit der Letzte und seit aller Diener. Beispiel 1, seit Diener des Kindes, nehmt ihn an. Jetzt Beispiel 2. Anstatt die Verse 38 bis 41 für belanglos, für unabhängig zu betrachten, zum Thema, wie fast eine Ablenkung des Johannes, sollten wir sie als von Belang betrachten. Und ich erkläre, was ich damit meine. Johannes hat eine Verbindung zu dem Thema gesehen. Jesus diskutierte darüber. Nehmt ein Kind in meinem Namen an. Annehmen in meinem Namen. Und da denkt Johannes, denn er hat ein sensibles Gewissen, wir wissen, er ist der Apostel der Liebe, und auf einmal fällt ihm ein, es gab einen Menschen, es war zwar kein Kind, aber ich hab's nicht angenommen. Und das Lustige oder ein anderer Belang hier, eine andere Verbindung ist, das war einer, der ein Werk im Namen Jesu tat. Nehmt ein Kind im Namen Jesu an, ich habe ihn nicht angenommen, und er trieb Dämonen aus im Namen Jesu. Da könnte vielleicht, das könnte der Anlass sein, der Auslöser, weshalb auf einmal Johannes sagt, wir sahen einen, der Dämonen austrieb, der aber nicht uns folgte, und wir haben es ihm verwehrt, weil er eben nicht mit uns oder uns nicht folgte. Das hatten wir schon gelesen, also muss ich das nicht ein zweites oder drittes Mal lesen. Okay, nun nehmen wir diese Worte, und der Heilige Geist gebraucht diese Situation, um das zu untermalen, was der Herr Jesus Christus gerade lehrte. Übrigens, Markus ist meistens ziemlich knapp in seiner Beschreibung, knapper als die anderen, aber diese Geschichte ist ihm wichtig und wurde ausführlicher dargelegt, als es in Lukas ist, glaube ich, wo das sonst vorkommt. Lukas ist in dieser Situation knapp und Markus ist ausführlicher. Und obwohl Johannes mehrmals unter den Jüngern war, die sich geäußert haben, sind das die einzigen Worte von dem Mund Johannes, wo er der Einzige war, der gesprochen hat. Also das, was wir hier haben, ist das einzige Zitat von Johannes in den Evangelien, ohne dass die anderen es auch gesagt hatten. Johannes aber antwortete ihn. Also sehen wir, es hatte einen Belang, es hatte einen Bezug zu den Worten Jesus. Es hängt irgendwie mit dem Vorangegangenen zusammen. Eine Antwort ist eine Erwiderung, eine Reaktion. Und diese Worte zeigen uns, wie Johannes auf die Lehre hinsichtlich der Demut reagiert hat. Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt. Und dieser Detail wird zweimal erwähnt. Der uns nicht nachfolgt, weil er uns nicht nachfolgt. In deinem Namen, wie gesagt, das sind Worte, die vorangegangen sind in Vers 37 in Verbindung mit dem Kind, Dämonen austreiben. Merkt, also nicht nur einen Dämon, sondern Dämonen, Mehrzahl. Und die Form des Verbs lässt erkennen, dass es nicht einfach einmal war und das war's, sondern er machte dies mehr als nur einmal. Es ist eine Form, die uns sagt, dass das lief. Es lief, also es war linear, es war etwas, was mehrmals passierte offensichtlich, und es lief, das heißt, es klappte auch. Was im Kontrast steht zu der Geschichte, die kurz davor stand, wo Jesus mit den drei Jüngern zurückkehrte, und da war eine Gruppe und die diskutierten darüber, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben. Und dieser andere jüngst gehörte nicht zu den 12 Jüngern und es gelang ihm. Ich will nicht sagen, dass es den Jüngern nie gelangte, weil sie zurückkehrten und sagten, sogar die Dämonen sind uns untertan. Und der Herr Jesus Christus sagte, ja, aber freut euch über was anderes. Und dann heißt es, wir haben es ihm verboten oder verwehrt. Warum gehören? Und würde sich nicht irgendwie selbstständig machen. Aber, wie gesagt, plagte ihm, dem Johannes, sein Gewissen. Jetzt war er sich nicht so sicher, nicht mehr so sicher. Und er will vielleicht von dem Herrn Jesus Christus wissen, ob er einen Fehler begangen hat, ob Johannes einen Fehler begangen hätte. Es handelte um diesen, der Dämonen ausgetrieben hat. Okay. Jesus wird ihm gleich sagen, wie er sich einem solchen gegenüber zu verhalten hat. Nun, Moment einmal. Du hast recht, aber das, du nimmst mir meine Botschaft weg. Das war ein bisschen der Hochmut, der hochgekommen ist. Ja, danke, Bruder. Und übrigens, du hast vollkommen recht, Lothar und alle. Warum gibt uns Gott dieses Beispiel? Weil das unsere Tendenz ist und er möchte, dass wir anhand von diesen Versen, und ich bin froh auch, dass ihr mitdenkt und dass ihr dann zu dem Ergebnis kommt, das ist eben das, was der Heilige Geist will. Und ihr denkt mit, aber danke, dass ich weitermachen kann. Gibt es in der Bibel, mit einer anderen Frage, also, gibt es in der Bibel ein Beispiel von Menschen, die die Kraft Gottes beanspruchen wollten, ohne mit Jesus im richtigen Verhältnis zu stehen? Wir hatten das Beispiel von natürlich Ägypten und den Zauberern, die mehrmals, mindestens zwei, vielleicht dreimal, die Werke nachahmen konnten oder wiederholen konnten. Was gab es sonst? Auch im Neuen Testament. Ja, okay, ist das Apostelgeschichte 8, Simon der Zauberer, und er sah, dass durch Hände auflegen man die Möglichkeit bekam und so weiter, genau. Und Petrus sagte, dein Geld fahre mit dir ein oder sowas, geh mit dir ein. Kai? Ja. So deutlich war es da nicht, aber ja, ins Verderben, das stimmt. Skeva oder Sheva. Genau, sehr gut. Das ist übrigens, also das mit Simon war Apostelgeschichte 8, Verse 18 bis 23, falls jemand Notizen schreibt. Ich habe hier Apostelgeschichte 19, 13. Ja, genau, das ist es eben. Apostelgeschichte 19, Vers 13. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Und ich weiß nicht, ob das dieselbe Situation ist, aber sieben Söhne des Skeva, und sie sagten das, und dann sprang der, der gereinigt war, die Geister auf sie, und sie gingen nackt und verwundet aus dem Bereich, wo sie waren. Der Herr Jesus Christus erwähnte auch in Matthäus 12, 27, wenn ich Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben die Dämonen, treiben deine Kinder oder eure Kinder die Dämonen aus? Ja. Aber am Ende von Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 17, heißt es, diese Zeichen werden folgen, die an mich glauben. Zwei Verse später heißt es, und es folgten die Zeichen. Aber es steht da, und wie ich vorhin erwähnt habe, Lukas 10, Vers 20, freut euch nicht darüber, dass die Dämonen euch untertan sind. Auch zukünftig, wir werden nach meiner Auffassung nicht da sein, wenn dies der Fall ist, aber in der Zukunft wird es Zeichen und Wunder der Lüge geben, und Gott lässt es nicht einfach zu. Ich würde sagen, er gibt auch die Kraft oder er befähigt dazu. 2. Thessalonicher 2, 9. Die Rede ist von einem, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und in Matthäus 24, Vers 24 heißt es, große Zeichen und Wunder werden geschehen. Das ist in der großen, in der Trübsal. Auch Markus 13, 22. Aber das werden wir, so Gott will, später mal sehen. Und jetzt, die Antwort ist hoffentlich eindeutig. Aber wird es falsche Apostel geben? Schon gehört, falsche Apostel. 2. Korinther 11, Vers 12 bis 14. In diesem Zusammenhang, 2. Korinther 11, Verse 12 bis 14, heißt es, Satan selbst verwandelt sich in einen Engel des Lichtes. Also sollte es nicht verwunderlich sein, wenn seine Mitarbeiter es auch tun können. Falsche Apostel. Wird es falsche Evangelisten? Wird es falsche Evangelien geben? Ja. Weiß jemand zufällig, wo das steht? Galater 1. Wenn jemand, auch wenn ein Engel aus dem Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigt und so weiter, er sei verflucht. Anathema. Auch 2. Korinther 11, Vers 4. Wird es falsche Propheten geben? Ja. Also 1. Johannes 4, 1. Und ich habe das nicht alles in meinem Gedächtnis. Ich lese vor, auch wenn ich es so mache, als würde ich es wissen. 2. Petrus 2, Vers 1. Wird es falsche Brüder geben? Ja. Wiederum 2. Korinther 11, dieses Mal Vers 26. Und Galater 2, 4. Wird es falsche Früchte geben? Da habe ich mir überlegt und da habe ich gedacht, die Antwort auf diese Frage lautet wahrscheinlich nein. Denn es heißt, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Aha, gut, dann, wenn die Früchte schlecht sind, dann wissen wir, dass es ein schlechter Baum und umgekehrt ist auch der Fall. Also, Jesus will nicht behaupten, dass jeder, der ein Wunder wirkt, sein Nachfolger ist. Das müsste uns klar sein. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals in eurem Leben vielleicht einen sehen werdet, im Fernsehen, oder im Internet oder in einer Begegnung, einem Treffen, wo Wunder passieren. Aber selbst wenn das passieren würde, selbst wenn das vorkommt, dürft ihr aber euren Verstand nicht an die Garderobe hängen. Auch im Alten Testament hieß es, wenn ein Prophet ein Zeichen gibt und er sagt etwas voraus und es trifft ein und dann sagt er, lasst uns einem anderen Gott nachfolgen. Tut es nicht. Gott prüft euch, um zu sehen, ob ihr ihm treu bleiben werdet. Also, ja, der Herr Jesus Christus sagte auch, hey, glaubt mir, denn die Zeichen sind von dem Vater. Ich bin wahr. Und Gott gibt seinen Stempel drauf. Gott bestätigt meine Aussage, wo ich herkomme. Aber andererseits, wenn später mal die Welt das Gericht Gottes erfährt, im Großen und Ganzen, und Gott dabei ist, die Welt wirklich zu richten, besonders die Leute, die Jesus abgelehnt haben, dann wird er erlauben, als Gericht, als Teil seines Gerichts, dass Menschen Wunder tun können, obwohl sie falsche Propheten sind und die Botschaft, die sie predigen, nicht richtig ist. Also ihr müsst immer die Lehre anhand von der Bibel prüfen, selbst wenn es Zeichen und Wunder gibt. Also sagte Johannes, wir wehrten es ihm, weil er, okay, Moment, weil er den falschen Namen gebraucht hat? Nein. Wessen Namen hat dieser gebraucht? Jesu Namen. Okay, wir wehrten es ihm, weil er nicht an Jesus gläubig war? Ich denke nicht. Also ich denke, dass dies ein wahrer Gläubiger an Jesus Christus war. Wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Es ist eben das, was Luther auch erwähnt hat. Und das erinnert ein wenig an 4. Mose 11. Wisst ihr, wo die 70 Älteste, glaube ich, den Geist Gottes bekamen? Aber da waren zwei, die aus der Reihe tanzten. Es gibt sogar ihre Namen. Ich habe sie jetzt, vielleicht habe ich sie doch. Aber in 4. Mose 11, etwa um Vers 27, werden sie genannt. Und da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der Moses Diener war, von seiner Jugend an, das Wort und sprach, Mose, mein Herr, wehre ihnen. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Und Moses hätte vielleicht darauf erpicht sein können, hey Jungs, ihr sollt ja in dieser Gruppe sein. Und das war das, was Josua auch gesagt hat. Aber Mose sagte, ich wünschte mir eigentlich, dass alle Menschen dieses Volkes Vollgeistes wären und weissagen würden. Und da haben wir ein bisschen, und ich werde für heute Abend das unterbrechen, denke ich. Aber da bekommen wir einen Vorgeschmack dessen, was der Herr Jesus Christus seinen Jüngern beibringen wollte. Und sind wir auch nicht so? Okay, sie stritten sich unter sich darüber, wer der Erste ist, wer der Größte, wer der Ranghöchste. Wie viel mehr werden sie Probleme haben mit Menschen außerhalb der gesegneten Gruppe? Und das ist das, was wir auch machen. Nun, ich weiß, dass es Gefahren gibt. Ich weiß, dass es falsche Lehre und Apostel und so weiter gibt. Aber es gibt auch außerhalb dieser vier Wände Menschen, die wahre Gläubige sind an den Herrn Jesus Christus. Und sie werden vielleicht Lehrmeinungsunterschiede zu uns haben. Und die werde ich ein anderes Mal vielleicht nennen. Ich meine nicht die Leute mit Namen, aber die Unterschiede. Aber sind das Kinder Gottes? Ich will nicht pauschalisieren und sagen, ja, es sind alle echte Kinder Gottes. Nein, das will ich nicht sagen. Aber es gibt da draußen Leute, die den Herrn wirklich lieben. Und sie werden nicht in allen Lehrpunkten genauso sein wie wir. Und unsere Tendenz ist zu sagen, Moment einmal, wir sind die Gruppe. Wir sind die Richtigen. Und was wollen wir? Unser Fleisch würde sie gerne vernichten. Oder zumindest sagen wir, verwehren. Verbieten. Ihr dürft das nicht. Hört auf zu existieren. Wenn ihr existieren wollt, dann innerhalb unserer vier Wände. Ich verstehe das. Das ist auch mein menschlicher Tendenz. Aber ich glaube, dass der Herr Jesus Christus uns beibringen möchte. Das heißt nicht, dass wir alle in einer Organisation zusammenarbeiten. Aber unsere Gesinnung sollte großzügig sein, großmütig sein. Die Liebe hofft alles. Und fehlende Liebe verdächtigt alle.